Also wir hatten neulich wieder so eine interessante Situation, wo mein Mann und ich jemand aus unserer Nachbarschaft erklärt haben, was ich mache beruflich. Und seine Reaktion war eben darauf, dass ich aber schon ein bisschen aufpassen soll, dass ich meinen Mann nicht in die Insolvenz treibe.
Oh mein
Und das
Gott.
war wieder, ne, sozusagen so einer dieser Momente.
Bullshit Bingo, der Podcast. Über Dinge, die du nicht mehr hören kannst oder nicht mehr sagen willst.
Sammeln Sie Payback-Punkte? Woher kommst du eigentlich? Also so richtig. Und wann gibt's Nachwuchs?
Jeder von uns hat seine eigenen Sätze aus der Hölle. Welche sind es bei dir?
Endlich wieder Donnerstag und endlich auch wieder der Donnerstag, an dem unsere neue Folge Bullshit Bingo erscheint. Ich freue mich sowas von auf die heutige Folge und ich bin natürlich wie immer nicht alleine. Mein Name ist Ronja, sondern an der anderen Seite, nicht bei mir, sondern in der Online-Aufnahme. Am anderen Ende des Computers sitzt nämlich die wunderbare Madeline.
Hallöchen. Ja, das ist eine 1A Lockdown-Folge, würde ich mal sagen. Wir nehmen jetzt nämlich gerade noch im Lockdown auf und nicht nur wir beiden sehen uns jetzt nicht, sondern unsere Gesprächspartnerinnen, auf die wir ein bisschen später zu sprechen bekommen, die werden sich auch nicht sehen. Das heißt, es wird ein Gespräch zu viert über ein sehr spannendes Thema und keiner sieht sich.
Tja,
Corona. Wie das jetzt gerade nun mal ist.
Corona make it happen.
Wobei, noch ein lustiger Fakt, Ronja, du bist die Einzige, die sich dabei in einer anderen Stadt befindet. Die anderen beiden Mädels, soweit ich das jetzt weiß, sitzen nämlich auch in Berlin. Trotzdem sehen wir uns nicht und du bist ja nun mal in Hamburg. Ich muss es einfach nochmal erwähnen, um es für mich irgendwie greifbar zu machen.
Ich habe es jetzt nicht morgens um 9.30 Uhr geschafft, nach Berlin zu kommen, Madeline. Tut mir sehr, sehr leid. Und wir haben beide auch gerade schon gesagt, dass wir hier mit Kaffee sitzen und vor allem irgendwie noch ein bisschen klar kommen müssen im Kopf. Für uns ist das sehr früh.
Für uns ist das sehr früh. Ich glaube, für unsere Gesprächspartnerin, die wir dann gleich in der Leitung haben werden, ist es wahrscheinlich überhaupt gar nicht so früh, weil so viel kann ich schon mal verraten, das sind richtige Powerfrauen und deren Terminplan ist, glaube ich, für den Rest des Jahres auch schon ausgebucht. In unserem Titel sieht man ja schon, was das Thema ist, deswegen können wir es ja verraten. Wir werden mit zwei Gründerinnen sprechen. Welche das sind, darauf kommen wir aber gleich zu sprechen. Apropos Gründerin, ich glaube, jeder oder jeder hatte schon mal so eine Gründungsidee beziehungsweise die 1A-Geschäftsidee, die man sich vielleicht in einem ein oder anderen kreativen Moment mal überlegt hat. Und ich bin mir sicher, Ronja, du hattest auch schon mal eine tolle Geschäftsidee.
Oh je, bestimmt. Aber mir fällt da so spontan gar nichts ein.
Ich kann dir gerne mal von meinen letzten Geschäftsideen erzählen. Ich bin nämlich in letzter Zeit besonders kreativ. Zum einen habe ich mir überlegt, dass ich eine Erntehilfe auf den Markt bringen sollte, die es so noch nicht gibt. Und zwar eine Erntehilfe für Obstbäume. Mehr kann ich dazu jetzt aber nicht erzählen, weil ich da immer noch die Hoffnung habe, dass es mich irgendwann mal packt, dass ich das Ding tatsächlich angehen werde und damit dann vielleicht reich werden werde. Keine Ahnung, ob das so kommen wird. Und ansonsten, als ich letztens für meinen Hund Freddy habe ich Hundekekse gebacken aus Resten und habe mir gedacht, die sind aber gut geworden. Da hast du ja sogar noch in Berlin gewohnt, da habe ich hier dir auch einen Keks für Eddie mitgegeben und Eddie war ja auch begeistert.
Ja, auf jeden Fall.
Da habe ich mir gedacht, vielleicht Hundekekse, vielleicht was mit Hundenkeksen machen. Also die sind mir ja so gut gelungen. Und dann meine letzte Geschäftsidee war noch Upcycling für Hundeaccessoires. So. Also aus alten Stoffresten dann neue Hundeaccessoires machen. Das ist ja zum einen nachhaltig und zum anderen sah das, was ich gemacht habe, auch total gut aus. Also du merkst, sobald mir eine Sache einigermaßen gut gelingt, bin ich direkt davon überzeugt, dass ich es auch der Menschheit zugutekommen lassen sollte.
Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Ja, Madeline, wir haben alle mal so Geschäftsideen. Wir bleiben meistens bei den Ideen, aber es gibt auch Menschen, die ihre Ideen dann tatsächlich umsetzen, in die Realität umsetzen. Und genau das haben unsere heutigen Interviewgästinnen auch getan. Wir sagen Hallo zu Christine und zu Kati. Auf Dr. Kati Ernst und Christine Zeller, die beiden Gründerinnen von Oja. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallihallo.
Und hallo. Vielleicht kurz zur Erklärung, was Oja überhaupt ist. Das ist ein Startup aus Berlin und gegründet in Berlin. Und zwar habt ihr Periodenunterwäsche auf den Markt gebracht in Deutschland und seid auch in Deutschland damit die Ersten.
Genau, ja, und ja nicht also, nur Periodenunterwäsche, ne?
Genau, sondern dazu ist ja dann auch noch eine Reihe gekommen für Mütter, zum Beispiel mit Still-BHs und auch für Teenager habt ihr mittlerweile auch schon Periodenunterwäsche rausgebracht, richtig?
Genau, korrekt. Also wir verstehen uns ja als Female Empowerment Company. Vielleicht können wir damit anfangen. Ja, also nicht als Periodenunterwäschefirma, die auch noch ein bisschen was für Moms macht, sondern wirklich als Female Empowerment Company. Das heißt wirklich eins unserer
ja, Hauptziele ist ja wirklich Female Empowerment und Frauen nach vorne zu bringen und in ihren vielen verschiedenen Belangen, die bislang einfach total untererfüllt sind, zu unterstützen. Und das erste Produkt dazu war eben die Periodenunterwäsche, aber eben jetzt, wie du gerade schon gesagt hast, das Moms-Produkt, auch das Teams-Produkt. Und genau, was du jetzt noch nicht erwähnt hattest, ist die Inkontinenzunterwäsche. Wir haben ja sogar schon eine neue Brand gelauncht, nämlich Ida's Place. Da sind wir sehr excited drüber, die jetzt eben auch für die Frauen, die vielleicht ein bisschen älter sind, eben ja für den Fall der Inkontinenz eine schöne Unterwäsche bietet, die eben nicht so nach Sanitätshaus aussieht, ja, und eben auch nachhaltig ist und wiederverwendbar. Und so gibt es eben auch noch viele andere Ideen, die wir haben, um in verschiedenen Aspekten dem Female Empowerment gerecht zu werden.
Also ist viel los bei euch, hört man da schon raus. Und ihr seid jetzt seit 2 Jahren zusammen, Oja, richtig?
Ja, 2,5 Jahre. Ne? Also wir haben im August 2018 gegründet, genau. Und die ersten Produkte wurden, die sind noch keine 2 Jahre alt. Die haben jetzt bald ihren 2-jährigen Geburtstag. Oh, jetzt bohrt hier jemand.
Ja. So ist es bei dir, bohrt jemand, bei Ronja und mir könnte jederzeit ein Hund reinbellen. Das ist dann so ein bisschen das Risiko von einem Podcast. Aber ist ja auch ganz spannend und hat ja jetzt auch wieder aufgehört.
Genau, fingers crossed.
Dann drücken wir die Daumen, dass es so bleibt und dass wir euch weiterhin gut verstehen können. Ihr arbeitet jetzt, wie gesagt, seit fast 2,5 Jahren zusammen und kamt eben, um das zu machen, um das Unternehmen zu gründen, auch aus festen Jobs. Und so wie ich das gelesen habe, habt ihr die ja auch gekündigt, bevor ihr dann tatsächlich so richtig losgelegt habt. Das ist ja schon so ein kleines Risiko. Hat man euch da, und ich bin mir fast sicher, dass ihr das gehört habt, hat man euch da auch den bestimmt Bullshit-Bingo-Satz entgegengeworfen? Seid ihr denn sicher, dass ihr so einen festen Job kündigen wollt für ein eigenes Unternehmen?
Ja, bestimmt. Also wir hatten natürlich viele, also jeder und jeder hat natürlich seine eigene Meinung zu dem Thema. Und ich glaube aber, dass die Leute, die in unserem engsten Umfeld waren, die waren total Feuer und Flamme mit uns, oder Christine?
Ja, total. Und ich würde auch fast sagen, die Leute, die nicht im engsten Umfeld waren, also sobald wir dann angefangen haben, mal über das Thema zu sprechen, wurde eben sehr schnell klar, wir haben uns da sehr in der Tiefe mit beschäftigt. Es ist nicht so eine spontane Bauchentscheidung, sondern die haben wir irgendwie mit Zahlen basiert. Ne? Wir haben uns angeschaut, wie groß ist der Markt? Ist das alles rentabel möglich? Lohnt sich wirklich darauf, ein Business aufzubauen? Und je mehr wir dann ausgepackt haben, umso mehr waren die Kritiker dann auch ruhig. Und ne, der Erfolg hat uns ja Gott sei Dank dann auch recht gegeben, als dann wirklich die Sales gestartet haben.
Was war denn in der Zeit, als es so losging, die Bullshit-Bingo-Sätze, an die ihr euch noch erinnern könnt, wo ihr vielleicht jetzt auch GründerInnen sagt, also wenn dieser Satz kommt, den könnt ihr einfach an euch vorbeiprallen lassen, der kommt meistens von Leuten, die, keine Ahnung, neidisch sind oder so.
Also der Nummer 1 Bullshit-Bingo-Satz, den wir in der ganzen Gründungsphase gehört haben, war, ist das denn wirklich ein Markt? Also die Annahme von hauptsächlich männlichen Businessmenschen, so ist Periodenmarkt, ist da überhaupt Geld zu holen? Also kann man da überhaupt mit Geld verdienen? Und daran merkt man einfach, dass dieser Lebensbereich, der ja die Hälfte der Weltbevölkerung betrifft, jeden Monat immer wieder, dass das einfach überhaupt nicht im Bewusstsein von vielen Männern ist, die nicht menstruieren, dass sie, ne, wie viele Sachen man da kauft, wie viele Produkte man da konsumiert, dass es ein Thema ist, wo man irgendwie auch Sachen benötigt. Und da wurde einfach komplett in Frage gestellt, ob es da überhaupt Bedarf gibt nach neuen Sachen und überhaupt Nachfrage.
Und da sieht man ja auch schon wieder dran, dass es unbedingt Frauen in der Gründungsszene braucht. Denn ja, gerade bei Periodensachen und Periodenprodukten hat sich ja in den letzten Jahren, also jetzt vielleicht in den letzten paar Jahren, hat sich ein bisschen was verändert. Aber davor gab es ja 100.000 Jahre lang Tampons und Binden, immer wieder in verschiedenen Ausführungen. Aber ansonsten halt nichts Neues.
So ist es. Da gab es einfach ganz lange nichts. Und das ist gar nicht unüblich leider, in den Märkten, wo es um Produkte geht, die für die Bedürfnisse von Frauen sind. Ja? Also und damit meinen wir jetzt nicht Schminke und Kleidung und Nagellack, sondern damit meinen wir einfach Produkte, die für den weiblichen Körper sind, wo es jetzt um sowas wie die Periode geht oder auch um die Menopause, um die weibliche Libido, um Inkontinenz, die um eben Stillen. Durch Hormonveränderungen kommt, um Stillen, genau, danke Christine. Ja, also Themen, die hauptsächlich die Frauen betreffen, weil sie Frauen sind und weil sie Frauenkörper haben und weil sie Kinder gebären, die werden häufig einfach vom Markt nicht ausreichend gewürdigt, aber auch von der Forschung nicht ausreichend gewürdigt, weswegen es da ganz wenig oder viel zu wenig Innovationen gibt.
Und das war dann auch der Gedanke, der dahinter steckt, dass ihr euch gedacht habt, da müssen wir doch was machen, da muss doch irgendwie was Neues kommen. Also es ist jetzt auch gar nicht so überraschend, wenn man sich jetzt mal anschaut, was ihr zuletzt gemacht habt, dass es dann tatsächlich Unterwäsche geworden ist, finde ich. Also Christine, du warst zuletzt, bevor es mit Oya losging, in einem Online-Mode-Versandhaus tätig. Und gut, Kathi, du in der Unternehmensberatung, da habe ich jetzt keinen Link erstmal zur Unterwäsche in meinem Kopf gefunden, aber zumindest bei einem Online-Mode-Versandhaus. Und dass ihr beiden Frauen seid. Also was war so der zündende Gedanke, dass ihr euch gedacht habt, Periodenunterwäsche, das ist unser Ding und das möchten wir zusammen machen. Vielleicht da auch nochmal die Frage, direkt eine Doppelfrage. Wie seid ihr beiden denn zusammengekommen?
Ja, also man muss sagen, Kathi und ich sind ja wirklich schon Freunde seit über 10, 11, wahrscheinlich sogar über 12 Jahren inzwischen. Also wirklich schon sehr, sehr lang, sehr eng befreundet. Und das war auch wirklich nur ausschließlich privat erstmal. Ne? Wir haben ja auch, Kathi hat 3 Kinder, ich habe 2 Kinder und auch unsere Familien hängen ständig zusammen ab am Wochenende. Es ist einfach eine sehr innige, enge Freundschaft. Und wir hatten schon zwar immer wieder mal so Hirngespinste, dass wir gesagt haben, ach irgendwie, wir könnten wahrscheinlich schon gut zusammenarbeiten und so. Aber es war jetzt nie so, dass wir gedacht haben, wir müssen unbedingt was gründen und wir suchen jetzt ganz aktiv nach der Idee und wo ist sie nur und jeden Stein umgedreht oder so. Nee, es war eigentlich eher im Gegenteil. Wir haben uns eigentlich beide in unseren Konzernen oder in den Rollen, in denen wir waren, eigentlich sehr wohl gefühlt, haben da so auch unseren Karriereweg gemacht und haben da eigentlich immer gut reingepasst. So. Es war eigentlich dann ja eher so, Kathi, ne, dass uns dieses Produkt gefunden hat, oder?
Ja, total. Also es war, glaube ich, schon der Wunsch in uns irgendwie so nach einem neuen Lebensabschnitt, was den Job betrifft. Mhm. Also das war, glaube ich, das schlummerte schon in uns, gerade weil wir dann ja halt unsere Kids haben und beide gemerkt haben, dass das mit dem irgendwie Vollgasjob in einem Konzern und gleichzeitig die Kinder erziehen doch herausfordernd ist, sage ich jetzt mal. Und wir haben schon was Flexibleres, aber dennoch Herausforderndes gesucht. Und dann saß ich eben mit einer Gruppe von Freundinnen mal abends bei so einem Mädelsdinner und eine sagte dann quasi so unterm Tisch so, hey Leute, ich habe was total Abgefahrenes Neues gefunden und hatte Periodenunterwäsche aus den USA mitgebracht. Da gab es das, also diese Produktart gab es in den USA so 2 Jahre vorher ungefähr schon, so seit Mitte, so 2015 ungefähr, fing es da an. Und davon hatten wir alle noch nie was gehört und waren alle total überrascht. Und sie berichtete davon, dass das ja total abgefahren wäre und hätte ihr Leben verändert und irgendwie total cool. Und ich dachte mir, Mensch, endlich macht da mal jemand was, ist ja spannend. Ich will das auch ausprobieren. Und bin eben an dem Abend nach Hause und habe angefangen, nach Produkten zu suchen und habe gemerkt, dass es das in Deutschland gar nicht gibt. Und bei der Suche habe ich aber so viele Berichte gelesen von Frauen, die so ähnlich klangen wie die Freundin an dem Abend, ne, die gesagt haben, dass es für die wirklich so eine totale Erleuchtung ist, eine Revolution, eine riesige Erleichterung für ihren Alltag, eine ganz neue Art irgendwie zu menstruieren, die sich aber auch in ihrem Körper so ein ganz neues Körpergefühl hatten dadurch, weil sie ihre Periode ganz anders gelebt haben. Und irgendwie dachte ich mir, ja, irgendwie, das muss doch auch hierhin. Wenn das so cool ist, wenn das so geil ist und Frauen so hilft, dann muss das doch auch hierhin. Und am nächsten Tag habe ich irgendwie aus irgendwelchen Gründen gedacht, dann muss ich das halt machen. Und so ging das eigentlich los.
Das ist so cool und einfach auch so mutig, weil Madeline und ich, wir haben uns am Anfang ja darüber unterhalten, dass wir alle schon mal so Geschäftsideen hatten, die bei uns im Kopf rumfleuchen und man sich irgendwas ausdenkt, so, ah, das gibt's nicht, das könnte man machen. Und dann aber tatsächlich diesen letzten Schritt zu gehen und es wirklich zu machen und zu gründen und sich in die Recherche reinzuschmeißen, das machen dann am Ende die wenigsten und leider ja
aber auch... Ich wollte nur gerade noch dazu einwerfen, ich glaube, es braucht auch einen gewissen Leidensdruck dazu. Ne? Also ich glaube, es ist auch so, wenn man sich in dem allen total wohlfühlt und wenn alles total easy peasy ist, dann hat man nicht einfach genug sozusagen Schmerz, sich zu bewegen. Ne? Der Mensch ist ja sozusagen von Natur aus hat eher eine Aversion gegen Veränderung und schon so eine tiefgreifende Veränderung wie diese, das ist ja einfach schon ein großer Sprung. Und ich glaube, da hat der Kathi auch gerade schon mal gesagt, ne, für uns war eben wirklich schon ein großer Pain bei den Rollen, diese Vereinbarkeit der Familie und aber auch dieser fehlende Purpose in den Rollen. Ne? So wirklich so diesen Anspruch, gesellschaftlich was bewegen zu wollen. Und das gärte ja schon in uns, ne? Und hat uns schon sozusagen innerlich ja immer so geschürft, wie so das Wasser so stetig den Stein, ne? Und dann kam eben das Produkt so genau zur richtigen Zeit, so dass wir dann eben auch genug schon Leidensdruck hatten, um zu sagen, nee, wir wollen auch wirklich was verändern und wir machen das jetzt. Und deswegen hat es sich dann wirklich in dem Moment jetzt auch gar nicht mehr so großartig mutig angefühlt, ne? Weil wir haben es ja auch vorher gut recherchiert, wie gesagt, einen Businessplan durchgerechnet und so. Also es war ja jetzt nicht so eine spontane Bauchentscheidung, sondern wirklich gut durchüberlegt und deswegen ja auch einfach in unserem Kopf gar nicht mal so ein großer mutiger Sprung dann am Ende mehr.
Und es hat ja auch einen Grund, dass ihr euch Female Empowerment Startup und Company nennt. Wie ist es denn, wenn man als Frau gründet? Also wie wurdet ihr in der Gründerszene empfangen?
Ich glaube, in der Gründerszene generell, was vor allen Dingen andere GründerInnen betrifft, wurden wir sehr positiv aufgenommen. Also erstmal hatten wir natürlich den Vorteil, dass wir schon sehr viele Jahre beruflich aktiv sind in Berlin und wir kennen einfach sehr viele Leute und wir kennen auch viele Gründerinnen. Mein Mann ist ja auch Gründer. Also wir waren jetzt, wir kannten gewisse Leute schon, die haben uns dann auch mitgenommen zu Events oder eingeladen zu irgendwelchen Veranstaltungen, wo wir wussten, dass da Leute sind, die vielleicht interessant sind für uns, um uns bei gewissen Themen zu helfen und haben da schon von vornherein aus unserem bestehenden Netzwerk einfach total viel Unterstützung gehabt. Das war sicherlich ein totales Privileg, dass es das schon gab und wenn ich, weiß nicht, zwei Mädels mit 22 waren, die aus dem Studium raus eine coole Idee haben. Da hatten wir sicherlich irgendwie einen Vorteil, den wir auch ausgenutzt haben. Was das Thema betrifft, war es natürlich trotzdem so, dass da sehr viel Skepsis war. So, wie gesagt, ist das denn ein Markt? Ja, also kann man denn da wirklich was machen? Gibt es da denn überhaupt Nachfrage? Wo ist denn da überhaupt das Problem? Gibt es denn überhaupt Probleme bei der Periode?
Oder Kathi, weißt du, woran ich mich doch erinnere? Erinnerst du dich noch, als wir bei der erste Mal auf der Stoffmesse waren und die ganzen, ne, 99% der Stoffhändler, die sind ja Männer, ne, und auch durchaus ältere Männer. Wir haben das halt immer so ganz forsch denen so tief in die Augen blickend gesagt, was wir machen wollen und die sind dann wirklich so erstmal so total zusammengezuckt und so, was wollt ihr machen? Ne? Und die Einzige, die das eigentlich direkt von Anfang an super fand, war eine der wenigen Frauen, die dort Stoffhändlerin ist, die auch bis heute noch eine ganz enge Partnerin ist von uns. Und aber wir konnten die ja Gott sei Dank dann überzeugen, die ganzen Männer der Stoffhändler. Und inzwischen sind wir ja für die einfach geschätzte Partner geworden. Ne? Das war auch so lustig, wie sich's verändert hat.
Habt ihr denn die Leute, die vielleicht bei dem Wort Menstruation, Periode ein bisschen zusammengezuckt sind, die vielleicht auch männlich waren, habt ihr die denn dann versucht zu überzeugen von eurem Produkt oder wart ihr selbst schon so überzeugt davon, dass ihr euch gedacht habt, ja, wenn die jetzt mit den Schultern zucken, wir wissen ja, was wir da haben?
Also ich glaube, wir waren schon sehr überzeugt. Das ist auch, glaube ich, so ein Charakterzug von uns beiden, dass wenn wir Sachen irgendwie einmal durchgedacht und überlegt haben, dass wir da schon unsere Frau stehen, so. Aber ich glaube, was interessant war, wir haben so in den Gesprächen langsam gelernt, wen man wie anfassen muss zu dem Thema. Ja, also zum Beispiel Männer im Business-Kontext kurz erwähnen, worum es geht, aber dann wirklich hardcore einfach über das Business sprechen, über die Zahlen, über die Marktgröße, über die Größe der Orders, also das sehr so von der Business-Seite zu beleuchten. Da waren dann Leute, konnten sich eher dafür öffnen, das Gespräch zu führen und sich darauf einzulassen. Dahingegen Frauen, selbst im Business-Kontext, ging es sehr häufig natürlich über den Bedarf, ja, über das Bedürfnis der Frau, die dadurch erfüllt wird, weil die das natürlich viel eher nachvollziehen konnten. Und viele Männer haben dann aber nach und nach sich dann auch geöffnet und gesagt, ja, doch stimmt, bei meiner Partnerin ist Folgendes und ja, vielleicht erkläre ich dir das, dann zeige ich dir das auch nochmal. Und also da öffneten sich manchmal so kleine Fenster, aber erstmal war die Argumentation rein rational, analytisch und zahlengetrieben so.
Hat man euch denn, wenn wir gerade schon beim Thema sind, Gründerinnen in einem doch größtenteils noch immer noch männlich dominierten Gründermarkt, hat man euch denn vielleicht auch mal, auch wenn man es nicht gebraucht hätte, weil ihr ja auch schon, wie gesagt, lange Jahre Karrieren gemacht habt in verschiedenen Bereichen. Hat man euch denn vielleicht auch mal von männlicher Seite Tipps gegeben, die ihr gar nicht hören wolltet? Also ich erinnere mich da nur an das, was Ronja und ich schon mal besprochen haben, als wir eine Folge darüber gemacht haben, was wir so im Radiobereich, wo wir uns kennengelernt haben, gehört haben, wo man dann so Tipps bekommt wie ein bisschen tiefer sprechen, damit du ernster genommen wirst oder so. Ist euch da auch mal sowas begegnet, wo ihr gesagt habt, das ist doch totaler Schwachsinn?
Ich glaube, Christine und ich denken jetzt an die gleiche Situation. Ja. Also es gab viele Situationen. Also ich glaube, dass jemand uns proaktiv vorgeschlagen hat, männlicher aufzutreten oder männlicher zu agieren, das ist nicht passiert. Aber das sogenannte Mansplaining, was, glaube ich, ja den meisten Leuten mittlerweile ein Begriff ist, also wo ein Mann meint, einer Frau die Welt erklären zu müssen, das kommt doch schon vor. Gerne auch ungefragt, wo so irgendwie erklärt wird, so das Marketing funktioniert übrigens so. Ja, und dann denkt man sich, ja, interessant, das habe ich jetzt auch schon ein paar Jahre gemacht, habe es auch studiert, habe sogar irgendwie, habe auch promoviert, ja, aber also mach mal. Also sowas kommt immer vor und in solchen Kreisen mit erfolgreichen Leuten dann vielleicht auch mal so ein Müh mehr, aber das also ich kann sowas dann schlecht auf mir sitzen lassen, mit mir gibt's dann meistens eine Diskussion.
Ja, das finde ich sehr gut, weil ja, man muss ja dann auch einfach mal seine Frau stehen und was dagegen sagen. Immer über sich alles ergehen lassen kann man dann halt auch nicht, auch wenn es manchmal schwer ist, wenn man die Kraft einfach an einem Tag mal nicht so hat, jetzt in die große Diskussion zu gehen.
Also ich glaube, hier ist doch ein wichtiger Leitsatz, pick your battles, ne?
Ja, voll.
Ich glaube, ne, man kann einfach nicht alle Kämpfe kämpfen, die es zu kämpfen gilt, aber ne, wenn das dann in dem Moment der Kampf ist, den man kämpfen will, dann aber bitte bis aufs Letzte.
Und ich glaube, was wir auch gelernt haben, dass ich glaube, jemanden öffentlich bloßstellen wegen sowas hilft auch nicht immer in einer Runde von Leuten zum Beispiel, sondern es ist immer sinnvoller, wenn man denn diesen Kampf eingehen will, dass man dann vielleicht nochmal das Zwiegespräch sucht und sagt, ich wollte nochmal mit dir drüber sprechen in der Situation, Folgendes ist mir aufgefallen, irgendwie, da habe ich mich nicht wohl mitgefühlt. Und ich meine, in beiden Fällen findet die Person sicherlich nicht toll, aber so hat man vielleicht noch ein bisschen mehr Gelegenheit auf ein offenes Gespräch und auf Einsicht.
Ich glaube, so ist es grundsätzlich, wenn man Feedback gibt, man einfach versucht, das wertschätzen zu geben. Und ich finde halt gerade bei dem Thema ist es schwierig, weil es einen oft sehr emotional packt in dem Moment. Ne? Aber ich glaube, da ist halt vielleicht auch manchmal einfach gut, dass es emotional rauskommt. Ne? Weil warum muss man sich als Frau auch ständig beherrschen? So, ne? Aber vielleicht ist es dann doch irgendwie so zurückblickend auch irgendwie mal weiser, das eine Nacht drüber zu schlafen und dann lieber nochmal das Gespräch zu suchen, falls sich überhaupt die Möglichkeit ergibt, ne? Nochmal ein Gespräch zu führen.
Ja, ja.
Und das dann wertschätzender zu bringen.
Ich glaube, so ein kecken Spruch oder so ein bisschen drauf eingehen in der Situation, glaube ich, um sowas zu machen. Aber dann, wenn man wirklich drüber reden will, was Mansplaining ist und wie man sich dabei fühlt, ist dann eher so das Zwiegespräch.
Darin seid ihr wahrscheinlich in der Zeit, die ihr das gemacht habt und das vorangetrieben habt, wahrscheinlich auch immer besser geworden. Weil wenn zum ersten Mal man überrumpelt wird von so einer Situation oder eben ja so einem Mansplaining-Tipp, den man gar nicht haben wollte, dann ist man vielleicht erstmal ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Aber wenn es dann öfter vorkommt, dann kriegt man so langsam vielleicht auch die Routine, wie man damit umgehen kann, oder?
Also ich kann das nicht von mir behaupten. Nee. Ich bin jedes Mal wieder, reißt es mich aus meiner Bubble, wo ich denke so, das hat er jetzt gerade wirklich gesagt. Ne? Und ich bin dann erstmal immer so, dass ich erstmal so krass schlucke, weil ich denke, da musst du doch was falsch verstanden haben. Das kann er doch nicht so gemeint haben. Ja? Und das, ne? Also wir hatten neulich wieder so eine interessante Situation, wo mein Mann und ich eben jemand aus unserer Nachbarschaft erklärt haben, was ich mache beruflich. Und seine Reaktion war eben darauf, dass ich aber schon ein bisschen aufpassen soll, dass ich meinen Mann nicht in die Insolvenz treibe.
Oh mein Gott.
Und das war wieder sozusagen so einer dieser Momente. So, ist das jetzt wirklich passiert? Ja. Also ich würde sagen, also ich bin darin immer noch nicht gut. Es holt mich jedes Mal wieder total so zurück aus meiner Bubble und ich denke, kann doch nicht wahr sein. Ja. Aber ja, ich übe dabei, immer schlagfertiger zu werden und dann auch in dem Moment die richtige Antwort parat zu haben. Aber ich bin da noch nicht gut. Kathi ist da besser.
Was waren das denn sonst noch so für Momente oder für Sätze, die man euch da um die Ohren gehauen hat, die euch vom Kopf gehauen haben?
Ach, ich erinnere mich noch an viele Gespräche mit einem ganz speziellen unserer Stoffhersteller, der am Anfang so ein so sehr renommierter Herr, älterer Herr mit vielen Jahren Berufserfahrung, der gehört hat, was wir da machen wollen, fand die Idee gleich schon scheiße, hat aber dann, weil der wirklich sehr, sehr hochwertige, tolle Stoffe von der Qualität herstellt, ne, habe ich dann trotzdem mit dem weitergesprochen. Und je mehr wir dann drüber sprachen, umso mehr hat er sich dann auch darauf eingelassen, auf die Diskussion, hat aber alle Ideen, wie wir das hatten, dieses Membransystem aufzubauen, weil wir haben das ja wirklich komplett von null auf selbst entwickelt, hatte er immer noch eine andere Idee, nee, so kannst du das nicht machen. Nee, das geht so nicht. Nee, da musst du das und das nehmen. Ne? Also wirklich solche Situationen von Mansplaining. Und mit dem bin ich dann tatsächlich auch mal wirklich aneinander geraten und gesagt, dass ne, wir jetzt einfach an einem Scheidepunkt stehen, wo wir überlegen, ob wir jetzt zusammenarbeiten oder nicht. Und entweder er ist jetzt offen und versucht auch mal, sich auf meine Ideen einzulassen oder nicht. Und ich glaube, das war total gut, dass es zu dieser Auseinandersetzung kam, weil danach ne, hat er, glaube ich, mich erstens viel mehr respektiert und zum Zweiten haben wir inzwischen auch eine sehr wertschätzende Beziehung auf Augenhöhe, ne, wirklich eine gute Partnerschaft und er ist wirklich einer unserer wichtigsten Stofflieferanten und wir sind auch, glaube ich, einfach besser geworden durch diese Auseinandersetzung, die wir hatten.
Ja, also da ist wieder dann Pick Your Battles und da hast du dir das ausgesucht und es hat ja Gott sei Dank gefruchtet und auch auf jeden Fall was gebracht. Ich glaube, dass viele Menschen auch das einfach noch nicht so innehaben, ne? Also es wird ganz viel darüber zum Beispiel gesprochen, über Mansplaining und über Female Empowerment und dass Frauen in Diskussionsrunden unterbrochen werden und so weiter und so fort. Also die ganzen Probleme werden besprochen und viele haben davon auch gehört und haben da vielleicht schon mal drüber nachgedacht, aber merken es in den jeweiligen Momenten dann trotzdem nicht. Also da habe ich selbst Situationen irgendwie im Freundeskreis oder auch sogar schon mit meinem eigenen Freund gehabt, wo ich gesagt habe, so ey, das war gerade genau das, worüber alle reden und er so, ja stimmt.
Ja, total. Ich glaube, es gibt so verschiedene Stufen, ne, da der Wahrnehmung. Am Anfang ist es so, dass du wahrscheinlich in solchen Gesprächen drin bist und dir fällt einfach gar nichts auf. Die nächste Stufe ist, dir fällt zu Hause auf, dass der irgendwas gesagt hat, was irgendwie nicht okay war. Die nächste Stufe ist, es fällt dir im Gespräch auf. Das ist ja schon mal ein Fortschritt, ja. Und die nächste Stufe, dann die Krönung von allem, ist, dass du im Gespräch direkt drauf reagieren kannst.
Genau. Am besten noch mit einem schlagfertigen Spruch. Aber ja, da wissen wir alle, das fällt einem nicht immer so einfach, dass das dann tatsächlich auch funktioniert.
Und die Krönung der Krönung ist dann, wenn es gar nicht mehr vorkommt, irgendwann.
Ja, genau. Stimmt, das ist das Ziel.
Ihr als Gründerinnen habt euch ja vielleicht auch eine Liste gemacht von Bullshit-Bingo-Sätzen. Steht da vielleicht einer drauf, der euch besonders aufgeregt hat?
Ich habe mir keine Liste gemacht. Daher muss ich tatsächlich überlegen.
Aber vielleicht, Kathi, wäre das doch schon die Situation mit Carsten Maschmeyer, oder?
Ja, genau. Erzählt doch mal aus dem Nähkästchen. Ihr wart ja, wem der Name vielleicht jetzt nicht sagt. Ich denke mal, das werden nicht so viele sein. Ich schätze mal, da geht es um euren Auftritt bei der Höhle der Löwen.
Genau. Jawohl.
Das ist ja eine, wie kann man es am besten beschreiben, eine Show im deutschen Fernsehen. Ich glaube auch wahrscheinlich die meisten kennen die, aber ich möchte ja trotzdem versuchen, alle abzuholen, die es vielleicht auch nicht kennen, wo Startups ihre Ideen vorstellen können und dann eben versuchen, sich Investoren ins Boot zu holen, wenn denn der Deal passt, sozusagen. Und ihr habt da eben auch eure Periodenunterwäsche gepitcht, so sagt man das ja, wenn man eben seine Geschäftsidee vorstellt, mit der Hoffnung, dass eben sich ein Investor dadurch findet. Und Carsten Maschmeyer ist eben einer der Investoren, der dort in dieser Show sitzt. Und jetzt erzählt mal, wie war es denn da?
Es war ein sehr aufregendes Vorhaben. Man muss vielleicht auch nochmal zum Hintergrund verstehen, diese Sendung ist schon fast 2 Jahre her, dass sie aufgenommen, kann das sein?
Ja, ist so.
Doch, fast 2 Jahre her, ja, dass sie aufgenommen wurde, weil die wurde vor einem Jahr ungefähr November, Dezember ausgestrahlt und wurde davor aber über ein halbes Jahr vorher aufgenommen im März. Also das ist wirklich lange her, dass sie da waren, aber ich erinnere mich immer noch, wie, als ob es heute wäre. Es war sehr aufregend. Wir haben eben vorgestellt und dann reagiert, ja, es gibt eine Fragerunde. Man ist ungefähr 1,5, 2 Stunden tatsächlich dort drin in der Diskussion. Letztendlich werden im Fernsehen nur so 15, 20 Minuten gezeigt, ja. Aber das ist wirklich eine sehr ausgiebige Diskussion. Und daher wussten wir auch immer nicht, was zeigen die denn von der Diskussion. Aber was der Sender Vox dann tatsächlich gezeigt hat, ist, wie einer der Investoren, der Carsten Maschmeyer, unsere Idee oder abgelehnt hat, bei uns zu investieren mit dem Argument, er würde uns empfehlen, einen weiblichen Investor zu suchen. Weil das sei ja kein Männerthema.
Also, sein Geld wirkt nur für männliche Themen. Also das
man sieht in der Aufnahme, wir behalten unsere Kontenance und nicken freundlich. Aber wir beide wissen, wie wir innerlich so total an die Decke gegangen sind. Weil alleine die Vorstellung, dass die Produkte, die von der Hälfte der Weltbevölkerung gebraucht werden, ja, um einfach besser zu leben, gesünder zu leben, dass die nur das Kapital zur Verfügung haben sollen, das von weiblichen Investorinnen zur Verfügung steht, die einen Bruchteil, einen minimalen Bruchteil der Geldgeberinnen darstellen heutzutage. Das sind vielleicht 3% des Kapitals oder sowas, kommt von weiblichen Investorinnen. Ja? Es gibt einfach zu wenige Frauen, die über solche Mengen an Geld verfügen. Und das hält diese ganzen Lösungen so klein. Wir waren sehr froh, dass sie das ausgestrahlt haben, weil es uns natürlich die Möglichkeit gegeben hat, zu sagen, so ist das. So ist das, wenn man versucht, für female-centric products für Frauen, für innovative Produkte für Frauen Geld zu suchen. So, das ist das, was da passiert.
Dass die Männer sagen, sorry, das geht uns jetzt nichts an.
Mein Geld ist männlich und deswegen kann ich in dieses Produkt nicht investieren.
Passt ja, ich glaube, es ist relativ vielschichtig, warum das passiert. Es ist sicherlich keine bewusst gewollte Diskriminierung von den Männern, das ist es nicht. Sondern es hat, glaube ich, sehr viel mit sogenannten unconscious biases zu tun, also eine Voreingenommenheit Frauen und Frauenprodukten gegenüber, die sie gar nicht sozusagen bewusst haben wollen, aber einfach haben. Aber vielmehr geht es, glaube ich, darum, dass am Ende bei so einer Investitionsentscheidung doch sehr viel Emotion mit dabei ist und man sehr häufig sich halt einfach begeistern lässt von Themen, die einen selber betreffen oder wo man selber was mit anfangen kann. Und ich finde, es hinkt so ein bisschen, weil die investieren ja auch in Ölplattformen oder Schlaganfallmedikamente oder sonst irgendwas, was sie vielleicht gar nicht persönlich betrifft. Ja, das geht ja anscheinend, aber Frauenprodukte, es ist wirklich da einfach so eine Distanz zu dem Thema. Und einen vielleicht auch nicht sich damit auseinandersetzen wollen. Aber das ist ein riesiges Problem. Also es ist generell schwierig für Frauen Kapital zu kriegen, weil wir einfach als Gründerinnen anders wahrgenommen werden als Männer. Aber es ist noch schwieriger, wenn man Geld eben sucht für ein Thema, wo es um weibliche Gesundheit geht. Ja? Also das ist einfach eine Herausforderung, der sich aber sozusagen unsere Wirtschaft einfach stellen muss, weil wir da einfach Produkte brauchen.
Letztendlich habt ihr dann auch bei der Höhle der Löwen, glaube ich, keinen Deal bekommen, richtig?
Also wir hatten ein Angebot von der Judith Williams, die wir sehr schätzen. Die wollte aber deutlich weniger Geld geben für die Anteile und da sind wir nicht zusammengekommen.
Und war das dann für euch ein Rückschlag oder habt ihr diese Sendung eh nur so als, ich sag mal so, zusätzliches Add-on gesehen in eurer Gründungsphase und gar nicht so, dass das jetzt unbedingt klappen muss.
Ja, ich finde, es war schon auf jeden Fall einer unserer Ziele, als wir dorthin gefahren sind, dort ein Investment zu holen. Ja, also es war nicht so, dass wir das gar nicht wollten und nur zu PR-Zwecken dahin gefahren sind. Das war definitiv nicht so, weil wir schon denken, dass die Löwen und Löwinnen auf jeden Fall so viel was mitbringen zur Party und es gut ergänzt hätten. Ja, also sonst wären wir auch nicht hingefahren. Also das war auf jeden Fall schon eins der Ziele. Aber es war eben glücklicherweise so, dass wir auch zu dem Zeitpunkt und auch ja bis heute nicht darauf angewiesen waren, dieses Investment zu kriegen. Also es ist jetzt nicht so gewesen, dass wir jetzt dadurch irgendwas nicht im Wachstum machen konnten, weil uns dann das Geld gefehlt hat oder so. Ne? Also wir waren ja, vielleicht müssen wir das an dieser Stelle auch noch mal kurz dazu sagen, am Anfang, als wir gegründet haben, haben wir ja noch gedacht, dass wir auf jeden Fall externes Kapital brauchen würden und hatten uns ja damals überlegt in unserem Businessplan auch noch, dass wir auf verschiedene Business Angels zugehen würden, beziehungsweise die sind eigentlich schon vor der Gründung auf uns zugegangen und haben gesagt, dass sie gerne investieren wollen würden. Und wir haben ja dann wirklich...
Könntest du vielleicht noch mal kurz erklären, was sind Business Angels?
Genau, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man sich externes Geld in die Firma holen kann, ne? Und Business Angels sind sozusagen ja Privatmenschen, die einfach ihr Vermögen gemacht haben und eben in Startups zum Beispiel investieren. Genau. Also im Gegensatz zu großen Investorengruppen oder sowas, ne, die vielleicht aus einem Fonds raus investieren oder so. Und ja, wie gesagt, wir haben ursprünglich gedacht, dass wir mit Business Angels zusammenarbeiten würden, haben aber dann festgestellt, so ein halbes Jahr, glaube ich, ins Business rein. Ich weiß gar nicht mehr genau, Kathi, ne? Aber so ungefähr ein halbes Jahr, nachdem wir den ersten Verkauf hatten, dass wir tatsächlich einfach aus den eigenen Mitteln wachsen können, ja, und dass die uns einfach immer ausreichen, um noch größere Stoffbestellungen zu machen, um noch größere Lieferungen zu kaufen und so weiter. Und haben uns dann ja auch wirklich zitternden Knies dagegen entschieden, waren eigentlich wirklich schon kurz davor, mit verschiedenen Business Angels uns einig zu werden und haben uns dann wirklich noch auf den letzten Metern dagegen entschieden und beschlossen, das selbst zu machen und selbst zu finanzieren. Und dementsprechend ist es auch bis heute so, dass das einzige Kapital, was sozusagen in der Firma ist, ist eben das Private, was man eben braucht, ne? Diese 25.000 Euro, um die GmbH zu gründen. Das kommt aus Katis und meinen finanziell ersparten Reserven sozusagen. Und bis heute ist es so, dass wir eben nur aus dem eigenen Cashflow wachsen.
Und am Anfang habt ihr ja auch ein Crowdfunding gemacht auf Kickstarter.
Ja, genau. Also das war unser Markteintritt. Das war September 2018, also so knapp ungefähr ein Jahr, nachdem wir angefangen haben mit der Produktentwicklung, haben wir eben genau eine Kickstarter-Kampagne gemacht, die 4 Wochen lang lief, also bis Mitte Oktober. Und da haben wir uns das Ziel gesetzt, während der gesamten Crowdfunding-Kampagne 10.000 Euro umzusetzen und haben aber wirklich so am Tag vor Start der Crowdfunding-Kampagne noch gedacht, oh Gott, das ist zu viel. Ne? Weil bei Kickstarter ist es ja so, wenn man das Ziel nicht erreicht, dann verfällt alles und das ganze Projekt ist gescheitert. Ja? Wir haben wirklich noch kurz vorher gedacht, ob wir das einfach ein bisschen runternehmen müssen. Ne? Waren da wirklich sehr skeptisch, dass wir das erreichen. Aber schlussendlich haben wir dann die 10.000 Euro tatsächlich sogar am ersten Tag bis nachmittags geschafft. Also das war wirklich unglaublich, wie diese Kickstarter-Kampagne eingeschlagen hat. Und am Ende des Tages haben wir sogar fast 48.000 Euro Umsatz gemacht über die 4 Wochen mit der Kickstarter-Kampagne. Und dementsprechend war das für uns natürlich auch so ein super so Proof of Concept und gibt es überhaupt Bedarf und Markt für dieses Produkt? Und ja, offensichtlich gab es den.
Ja. Und ihr habt euch auch beschäftigt mit dem Thema Gründen mit Kindern. Und da ist mir gleich so eingefallen, ich glaube, Kathi, du hast gesagt, dass du einen Mann zu Hause hast. Mhm. Wenn der das jetzt in der gleichen Zeit gemacht hätte, wäre das für den auch ein Thema gewesen? Weil natürlich gründen ja auch Männer, die schon Kinder haben, Startups und neue Firmen. Aber das ist nicht so ein Thema. Warum ist es bei euch ein Thema gewesen?
Ja, also ich glaube, also im Sinne von Bullshit-Bingo setzen, wäre auf jeden Fall eins davon so, wie klappt das denn mit den Kindern? Ja, also wie kriegst du das denn mit den Kindern hin? Oder wo sind die Kinder denn gerade? Weil das ist, also bei uns privat ist das schon immer ein Thema gewesen, auch bei der Gründung meines Mannes. Der hat ja 5 Jahre ungefähr vor mir seine Firma gegründet und zwischen uns beiden war das immer auch ein Thema. Ja, wie kann er die Firma und die Familie einherbringen? Er war trotzdem extrem präsent als Vater, der bringt die immer noch und hat die damals auch immer jeden Morgen zur Schule oder in die Kita gebracht, was auch immer gerade angesagt war. Wir waren immer um 6 Uhr alle zu Hause, um dann zusammen zu kochen und zu essen. Das waren so unsere Regeln, ja, die um das sozusagen das Familienleben stabil zu halten und auch zwischen uns partnerschaftlich aufzuteilen. Und das ist auch bis heute so. Ich glaube, das andere ist, wie die Gesellschaft darauf reagiert bei mir und bei ihm. Ihn hat nie jemand gefragt, wie er es denn mit den Kindern macht. Und ihn hat auch nie jemand gefragt, wo die gerade sind oder so. Das war überhaupt kein Thema bei seiner Gründung. Wir werden da ständig gefragt. Und ich finde es ja auch interessant, da Tipps weiterzugeben. Aber ich glaube, es wäre für andere Väter genauso interessant für Mütter interessant zu hören, wie mein Mann das gemacht hat vor 5 Jahren. Ich habe von ihm extrem viel gelernt, was das betrifft. und konnte total viel mitnehmen für unsere Gründung, wie wir das hinkriegen. Und ich glaube, es ist eher so, dass da gesellschaftlich noch einfach die Annahme ist, dass die Frau sich ja irgendwie dann doch letztendlich um die Kinder kümmert.
Ja, und auch immer wieder gefragt wird, wie weit es denn zum Beispiel mit einem Kinderwunsch sei oder so, weil das ja leider auch immer noch karrieretechnisch ein wichtiger Punkt ist, bei Männern aber irgendwie gefühlt nicht. Also mein Freund wurde zumindest noch nie gefragt, wann er denn mal einen Kind bekommen möchte. Ja, weil in seiner Karriere steht, das ist es offenbar dann kein Stein, der dann im Weg liegt und bei mir dann eventuell schon.
Und man darf das übrigens auch nicht fragen, ne? In
ja,
Interviews.
Ich weiß, ja, ich weiß.
Also, aber ich glaube, das ist an dieser Stelle wichtig, das hervorzuheben für Leute, die das vielleicht nicht wissen. Ja. Ne? Weil wenn jemand sowas fragt, man muss sowas nicht beantworten.
Genau.
Oder man darf es auch falsch beantworten. Man darf
oder dann
auch
genau, lieben, oder sogar das. Genau, ja.
Und eigentlich darf man das nicht mal fragen. Also eigentlich dürfte diese Frage nicht mal auftauchen. Aber genau, es ist bei Frauen dann doch immer irgendwie nochmal ein Thema, was halt schade ist. Wie versucht ihr das dann zu... anzusprechen zusammen mit eurer Firma? Also steht ja zum Beispiel auch in eurer Pressemappe mit drin, dass ihr darüber auch sprechen möchtet. In welche Richtung geht das dann?
Was wichtig ist, ist, glaube ich, erstmal, wenn Frauen solche Fragen stellen, wie macht ihr das mit den Kindern, ne? Dann erstmal genau diese Awareness zu schaffen, was gerade Kathi gerade gemacht hat, ne? Also wird das dein Mann auch gefragt? Und ist das eine Entscheidung, die wirklich nur du triffst? Oder ist das eigentlich eine Diskussion, die ganze Familie miteinander haben muss, wie das passiert? Ne? Und einfach sozusagen erstmal diese Awareness zu schaffen für die Frau und das richtig einzuordnen. Aber dann, Kathi, ist es doch von uns schon eine totale Herzensangelegenheit, wenn das geklärt ist sozusagen, dann den einzelnen Frauen oder überhaupt Frauen da Tipps zu geben. Ne? Oder Familien.
Absolut. Und Männern, Familien, genau, so genau. Ist es. Ja, ja, voll, total. Weil es ist natürlich eine Herausforderung. Natürlich ist es eine Herausforderung, eine Firma aufzubauen und Kinder zu haben. Also genauso wie es ist, irgendeine andere Karriere zu machen oder selbst nur eine gewisse Jobsumme haben, die zum Beispiel Schichtdienst haben. Also es gibt ja alle möglichen Konstellationen, wo man eben Berufsleben und Care-Arbeit unter einen Hut bringen muss. Und darüber muss total viel gesprochen werden. Aber es muss eben gleichberechtigt drüber gesprochen werden. Und ich erlebe es ganz oft, dass Frauen eben Ideen haben und sagen, ach, das kann ich aber nicht, weil, ne, was ist denn mit den Kids? Und ich denke mir so, ja, also klärt das doch als Familie. Also besprecht das doch untereinander, wie man das vielleicht machen könnte.
Und das war doch, Kathi, bei uns auch bei beiden eigentlich von Anfang an klar, dass diese Gründung eine Familienentscheidung sein
total
würde.
Total.
Ne? Also wir haben das ja nicht losgelöst von unseren Männern entschieden, sondern es war eben klar, wenn wir dieses Ding jetzt gründen, dann werden wir möglicherweise etwas weniger Zeit für die Kinderbetreuung haben, als wir es vorher hatten. Und dementsprechend muss der Partner eben bereit sein oder man muss eben gucken, gibt es andere Möglichkeiten der Kinderbetreuung, die dann eben dieses Gap auffüllen. Und bei uns beiden ist es ja, also bei Kathi und bei mir ist es ja so, dass wir uns wirklich die Kindererziehung inzwischen 1:1 mit dem Mann aufteilen, also wirklich zu gleichen Teilen. Ja? Und es ist aber so, dass wir schon der Überzeugung sind, dass es eben auch nicht die Mutter sein muss, die das Kind am besten aufziehen kann. Und ich glaube, das ist schon so eine fundamentale Einstellung, ja, und eine Haltung gegenüber Kindererziehung, die wahrscheinlich auch nötig ist, um eine Firma gleichzeitig aufzuziehen und gleichzeitig eben noch Kinder zu betreuen. Weil wir vergleichen das immer so, dass eine Firma aufzubauen ist im Grunde wie wenn man noch ein Kind bekommt. Ja, und nicht weniger. Und da muss man sich eben fragen, sind die Kapazitäten da bei mir? Und wenn nicht, wie kann ich die schaffen? Und dabei hilft eben dieses Grundverständnis von, es braucht mehrere Menschen, die diese Kinder erziehen können. Ja, es muss nicht immer nur die Mutter sein. Und in unseren Fällen ist es, wie gesagt, so, die Männer sind eben zu gleichen Teilen mit beteiligt, aber wir haben ja auch noch Nannies beziehungsweise Babysitter, die uns dabei unterstützen, ne, und die Kinder dann beispielsweise von der Kita abholen oder die nachmittags auch mal betreuen. Und wir machen das nicht alles nur alleine unter uns Partnern, weil ja auch unsere beiden Partner sehr viel arbeiten.
Genau, es ist eher so diese Einstellung, it takes a village. Es ist ja auch so, ne? Es ist überhaupt nicht von der Natur vorgesehen, dass ein Kind nur von einer Person oder zwei Personen irgendwie großgezogen wird, sondern es ist eine Gesellschaft, die Kinder erzieht. Und da braucht es halt eben auch Vertrauen und andere Menschen zu finden, die liebevoll die Kinder begleiten beim Aufwachsen. Und dann ist es auch ein totales Geschenk für die, weil ich meine, ich habe keine Pädagogik gelernt. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Ich habe zufälligerweise ein Kind geboren. Ich liebe sie abgöttisch und lerne jeden Tag, wie ich irgendwie eine bessere Mutter sein kann. Aber da gibt es Leute, die haben gelernt, wie sie meine Kinder begleiten können beim Heranwachsen und wie sie ihnen Sachen beibringen können. Und wenn man da Menschen findet, die eben eine liebevolle Beziehung zu ihnen haben, zu denen sie auch Vertrauen haben, ist das ein total großes Geschenk. Und ich glaube, wie wir versuchen, das zu leben, ist, dass wir ja zum Beispiel auf unserem Instagram-Kanal, da sind wir täglich zu sehen, wie wir unser Leben als Unternehmerinnen wuppen. Und da erzählen wir sehr viel darüber, ne? Wie es jetzt gerade beispielsweise als Corona der erste Lockdown kam. Da haben wir unfassbar viel geteilt darüber, wie wir jetzt unsere Tage aufteilen, sodass die Kinderbetreuung, das Homeschooling, aber gleichzeitig auch der Job, wie das möglich ist und was für Pläne wir mit unseren Familien gemacht haben zum Beispiel oder Tipps dazu, wie wir trotzdem irgendwie uns Zeit beim Einkaufen gespart haben, damit irgendwie mehr Zeit für die Familie war. Also wir versuchen da sehr praktisch Leute mitzunehmen in den Alltag, wie wir ihn gestalten und hoffen, dass manche Familien da eben für sich dann eben Tipps rausziehen können, wie sie es vielleicht machen könnten.
Und vielleicht noch ein wichtiger Aspekt dazu ist halt auch, dass man seine eigenen Kräfte auch gut einschätzen kann, ja, und auch weiß, wo sind Sachen, die kann ich noch leisten und wo sind Sachen, die kann ich vielleicht nicht mehr leisten. Und ich finde, bei uns, Kathi, war doch auch ein gutes Beispiel, als wir damals beschlossen haben, Ida's Place zu gründen, ne? Unsere Inkontinenz-Unterwäsche-Brand. Ja. Da war, man hätte ja auch sagen können, das machen wir und lass uns einfach die Brand erstmal selbst nebenbei leiten. Das kriegen wir schon irgendwie noch unter, ja. Aber es war klar, bei diesen 1000 Tasks, die da zu tun sind für diese neue Brand, das werden wir im Leben nicht schaffen. Und dann war eben klar, okay, dieses Ding muss einfach es abwerfen, dass wir uns leisten können, da eine Co-Founderin für einzustellen und die dieses Thema dann übernimmt. Ja? Und ich glaube, das hat uns auch wirklich gerettet. Wenn wir das jetzt selber machen würden, das würde weder der Marke gerecht werden, noch würden wir es schaffen von unseren Kräften. Ne? Und ich glaube, das ist eben ganz wichtig, sich auch immer wieder so innezuhalten und so hinterfragen, schaffe ich das denn gerade noch, was ich mir da gerade alles aufgehalst habe?
Also für Tipps und Geschichten aus dem Leben von zwei Gründerinnen können wir also mal auf den Instagram-Account gehen von Oya. Ja. Der heißt its.me.oya mit Doppel-O, I und A. Und da habt ihr auch schon eine richtig große Community aufgebaut, die euch da folgen. Habt ihr da auch zum Beispiel Kontakt zu anderen Gründerinnen über Instagram, die euch da schreiben, dass ihr sie inspiriert oder geholfen habt und so weiter und so fort? Also entsteht dann auch wieder eine Community dadurch, dass ihr öffentlich geht und auf Instagram aktiv seid und so weiter und so fort?
Ja, ja. Also nicht nur, wir haben sehr viele Rückmeldungen zu den Produkten. Also wirklich täglich kriegen wir Nachrichten dazu, wie diese Produkte irgendwie das Leben von Frauen irgendwie besser macht, einfacher macht, komfortabler macht. Also das ist für uns wahnsinnig bereichernd und motivierend. Und auf der anderen Seite kriegen wir sehr viele Kommentare generell zu unseren Stories. Ja, also wie wir, ich weiß nicht, irgendwer irgendwas von uns abguckt, irgendwelche Tipps von uns abguckt, irgendwelche Sachen ausprobiert, sich für Awards bewirbt, die wir gewonnen haben und dann Tipps von uns sucht, wie kann ich mich denn da zum Beispiel positionieren oder.
Oder für die Höhle der Löwen.
Ja, für die Höhle, stimmt, dazu haben wir auch viel Kontakt mit Leuten, genau, dass sie uns anschreiben und sagen, hat sie da noch was? Also das ist sicherlich für viele Leute so ein erster Schritt, um mit uns in Kontakt zu kommen. Genau, wir versuchen da, so gut es geht, da irgendwie zu antworten und Tipps weiterzugeben. Aber ich glaube, alleine so dieses, das einfach zuzugucken und da für sich was mitzunehmen, das hilft anscheinend vielen, vielen Menschen, warum die Leute auch so gerne bei uns bleiben und zugucken.
Und das ist ja dann auch der Inbegriff von Female Empowerment. Also wenn man es selber zum Beispiel geschafft hat, ihr beide jetzt als Beispiel mit eurem eigenen Start-up euch zu gründen und dass auch ein Produkt tatsächlich erfolgreich ist und ihr weitere Produkte entwickeln könnt und herausbringen könnt, diese Tipps und hilfreiche Sachen dann weiterzugeben an zum Beispiel andere Frauen und das nicht dieses Wissen für sich zu behalten und sich versuchen, als eine von wenigen Frauen da durchzuschlagen durch die gläserne Decke, sondern dass eben andere Frauen da mitziehen können und inspiriert werden. Weil das ist super wichtig. Ich glaube, das ist dann auch wieder dieses Vorbild, diese Vorbildfunktion, die man hat. Wenn man keine Frauen sieht, die da ganz oben stehen, dann sieht man sich erstmal selbst als Frau da auch weniger ganz oben am Gründungshimmel.
Total. Das ist auf der einen Seite dieses Vorbildsgedanke und auf der anderen Seite würden wir aber auch alle Frauen ermutigen oder überhaupt Gründer ermutigen, dass wenn sie eine Idee haben, wo sie mit gründen wollen, dass sie die nicht hinterm Berg halten, sondern dass sie wirklich sozusagen sich öffnen, dass sie rausgehen und diese Idee mit anderen Menschen teilen, sich bekannt machen für diese Idee. Dann erstens mal committet man sich selbst mehr dadurch, dass man es dann auch wirklich macht. Und auf der anderen Seite ist aber dann gleich schon, hat jeder ein Gesicht dazu. Ne? Die macht doch jetzt dieses Thema und so. Und dadurch kriegt man natürlich auch viel besseres Feedback zu der Idee. Man kann im Grunde dadurch, dass man von der Idee erzählt, seine Pitches üben und so. Und diese Befürchtung, die viele haben, dass dann die Idee doch sofort geklaut wird und so, die ist gar nicht so real, weil man muss es dann ja auch wirklich dann erstmal machen, ja, das wirklich klauen und dann umsetzen und so. Und der Teufel sitzt ja in der Umsetzung, ja, also die Idee allein reicht ja nicht. Und insofern ermutigen wir da immer alle, wirklich offen rauszugehen und diese Idee mit vielen Menschen zu teilen, die einem dazu tolles Feedback geben können.
Und apropos ermutigen und auch Tipps abgeben, Tipps abgucken. Ihr beiden habt ja jetzt schon ein bisschen Arbeitserfahrung in anderen Unternehmen hinter euch und ich habe in eurer Pressemappe gelesen, dass es euch auf dem deutschen Arbeitsmarkt gestört hat, dass es eben teilweise nicht möglich oder schwer möglich ist, Familie und eben Beruf unter einen Hut zu kriegen und dass da euch flexible Arbeitszeiten und flexible Arbeitsorte auch gefehlt haben. Und ich schätze mal, in eurem Unternehmen sieht das jetzt ein bisschen anders aus und ihr seid ja auch nicht mehr zu zweit, sondern ihr habt ja auch schon MitarbeiterInnen. Habt ihr da vielleicht irgendwas Atypisches in eurer Unternehmensstruktur umgesetzt oder in eurem Miteinanderarbeiten, was man sich mal abgucken könnte?
Ja, total. Also wir sind ja inzwischen 16 Frauen, also leider immer noch nur Frauen. Wir suchen immer mal nach einem Mann, aber inzwischen sind wir tatsächlich noch nur Frauen. Genau, und es ist ja so, dass wir uns damals direkt bei der Gründung von damals noch Uschi, so hießen wir ja damals noch, drei Ziele überlegt haben, die wir im Grunde mit der Unternehmung verfolgen wollen, die wir heute zwar konkreter formulieren können als damals, aber im Grunde waren die im Kern schon vom ersten Tag an so angelegt. Ne? Das eine war eben wirklich das, was wir vorher viel drüber gesprochen haben, also dieses Female Empowerment, dieser Wunsch, gesellschaftlich was zu verändern. Das zweite war wirklich eine Gewinnabsicht. Also wir wollen unsere Supplier gut bezahlen, wir wollen die Mitarbeiter gut bezahlen und dementsprechend eben ja auch gute Umsätze machen. Also haben auch da sehr ambitionierte Ziele. Aber das dritte ist genau das, worauf du gerade abhebst, nämlich dieses Flexible. Und diese Flexibilität, das war wirklich ist immer noch eins unserer drei Ziele, die wirklich alle drei Ziele auch gleichbedeutend sind. Ja, also immer wenn irgendwelche größeren strategischen Entscheidungen anstehen, wägen wir auch diese drei Ziele gegeneinander ab, ne, und sagen so, aber das zahlt vielleicht auf das eine ein, aber hart gegen das andere und machen es dann im Endeffekt nicht, ja. Und diese Flexibilität ist eben wirklich eins unserer sehr wichtigen Ziele und für uns ganz konkret bedeutet das orts- und zeitunabhängiges Arbeiten. Also wenn ich sage wir, heißt es nicht nur Kathi und ich, sondern auch alle unsere Mitarbeiterinnen. Da gibt es zum Beispiel keine Kernarbeitszeiten irgendwie von 9 bis 5 oder so, wo jeder arbeiten muss, sondern nein, jede kann selbst entscheiden, von wann sie anfängt zu arbeiten und wann sie aufhört zu arbeiten. Und sie kann genauso gut entscheiden, von wo sie arbeitet. Also bevor Corona, als man noch reisen konnte, hat Kathi zum Beispiel mal 2 Monate in Australien verbracht und hat von dort gearbeitet. Ja? Und das ist eben genauso, wie es sich Kathi rausnehmen würde, erlauben wir das eben auch unseren Mitarbeiterinnen, dass sie eben entscheiden, ne? Zum Beispiel ich mache einen Wochenendtrip und am Freitag muss ich eigentlich arbeiten, aber dann arbeite ich eben von dort aus noch. Und wirklich dieses Orts- und Zeitunabhängige ist aus unserer Sicht auch wirklich, was so ein Magnetic Employer ausmacht, weil es einfach aus unserer Sicht die Zukunft ist des Arbeitens, dass sich die Arbeit nicht, dass es nicht die Prio 1 ist und alles andere sich der Arbeit unterordnet, sondern dass man eben die Arbeit durch diese neuen Techniken und durch diese neuen Medien, die man hat, einfach viel besser um die eigenen Bedürfnisse herumspinnen kann. Also bei uns ist es jetzt Kindererziehung, bei jemand anderes mag es Hobby sein oder vielleicht die Pflege von irgendjemandem. Und wir glauben eben, dass das beides gut ineinander greifen kann und nicht das eine dem anderen unterordnen muss.
Das ist auf jeden Fall eines der Vorteile, wenn man seine eigene Firma gründet, dann kann man die auch intern so aufbauen, wie man das möchte. Das klingt nach richtig coolen Arbeitsbedingungen bei euch.
Auf jeden Fall. Finde ich auch.
Genau, ist natürlich nicht überall möglich, dass man arbeiten kann, wann man will, ne? Aber solange es möglich ist, finde ich das total super, dass ihr das macht und dass ihr das ausprobiert und damit ja auch lernt. Also es ist ja auch ein Prozess, das alles so hinzukriegen. Funktioniert ja auch nicht alles von Anfang an und da muss man sich ja auch ausprobieren. Wenn jetzt hier tatsächlich Menschen zuhören, die gründen wollen und eine Idee haben, mit der sie eigentlich ja was Richtiges machen wollen und nicht nur diese Idee im Kopf haben wollen, was wäre so der Grundtipp oder so die Grundaussage, was ihr diesen Menschen mit auf den Weg geben würdet?
Ich glaube, zuerst würden wir immer erstmal sagen, schau dir dein Geschäftsmodell nochmal an. Genau an und überlege dir, wie sieht dein Leben heute aus und wie sieht dein Leben vielleicht in 5 oder 10 Jahren aus? Und ist es dann immer noch ein Geschäftsmodell, was für dich passt? Ja, nehmen wir mal den Fall einer Frau, ne, weil wir haben jetzt ja gerade über Gründerinnen gesprochen. Es kann ja sein, dass diese Frau beschließt, dass sie Kinder haben möchte und dass sie vielleicht auch eine Zeit lang mit den Kindern verbringen möchte, ohne zu arbeiten. Dann ist es natürlich schwierig, wenn sie sich ein Geschäftsmodell aussucht, was auf ihrer Person als Produkt basiert. Beispielsweise Fotografin oder Trainerin oder so, ne? Weil wenn sie dann einfach nicht arbeitet, kommt einfach kein Cent rein. Das heißt ja nicht, dass das falsch ist, das dann zu machen, ja? Aber ich glaube, da muss man sich einfach nur gut so die verschiedenen Lebensphasen durchüberlegen. Und was ist denn dann in dieser Zeit? Und wo kommt denn dann in dieser Zeit das Geld her? Ja? Braucht man das vielleicht auch nicht, ja? Also einfach, dass man sich überlegt, wie ist das Geschäftsmodell und wie passt in die verschiedenen Lebensbereiche, die ich noch so vorhabe?
Jawohl.
Dazu sagt ihr nichts.
Wunderbar, ne? Das ist doch ein guter Tipp, den man im Hinterkopf behalten sollte, wenn man gründen möchte. Und was ich mich jetzt noch während dem ganzen Interview gefragt habe, muss ich denn, wenn ich also ein Startup gründen möchte oder Unternehmerin werden möchte, muss ich denn von vornherein schon so Begriffe wie Proof of Concept, Business Angels, was habe ich mir noch, Pitches, Purpose, Excited, da sind so viele Wörter gefallen, wo ich mir gedacht habe, muss ich die von vornherein schon kennen oder kommt das einfach so mit der Zeit?
Also ich glaube, man muss das absolut nicht vorher wissen. Ja, das ist einfach wie eine neue Fremdsprache, die man dann kennenlernt und die hat man wirklich ruckzuck drauf, weil ne, die von dir genannten Begriffe, die fallen ja ungefähr in jedem zweiten Satz, den man so mit einem Gründer austauscht.
Also da sind dann wahrscheinlich so Wörter im Büro zu hören. Wir haben für den Pitch gebrainstormt und ich muss sagen, ich fühle die Idee, ja und so weiter und so fort. Ja. Und vielleicht machen wir nochmal eine Mindmap und da gibt es ja auch schon so kleine Bullshit-Bingo-Tabellen für Start-up-Agenturen und da habe ich jetzt gerade rausgehört, dass die Klischees, so zum Beispiel wie dort geredet wird, anscheinend stimmen.
Ja, aber ich glaube tatsächlich, das liegt auch, also vor allen Dingen in Berlin, da gibt es auch Auswertungen zu, die waren in dem Startup-Monitor dieses Jahr drin, also eine große, große Gruppe an Menschen, ich weiß nicht mehr, wie viel es war, glaube ich über 30%, vielleicht sogar 50% in Berlin, sind nicht Deutsche, die in Startups arbeiten und daher ist einfach Englisch die Sprache der Wahl.
Ja, und wie man im Unternehmen miteinander kommuniziert, ist ja im Endeffekt auch egal. Der Erfolg gibt euch recht und deswegen ist es ja voll okay, weiterhin sowas wie Proof of Concept, Business Angels oder sowas zu sagen. Und wir haben ja jetzt auch viel gelernt in der letzten Stunde. Also ein paar Wörter haben wir ja tatsächlich erklären können und deswegen stehen wir da gar nicht mehr so wie der Ochs vom Wald oder wie sagt man das? Also ich fühle mich da
vom Berg.
Der Ochs vom Berg. Genau das mit den Sprichwörtern, das haben Ronja und ich noch nicht so drin. Das ist vielleicht eine Fremdsprache, die wir nochmal lernen müssen.
Eigentlich meine Rolle, die Sprichwörter durcheinander zu bringen, Martin. Ich habe dich angesteckt.
Du hast mich total angesteckt. Und ich finde, Christine und Kathi, ihr beiden habt uns auch so ein bisschen angesteckt zu gründen. Ich habe nämlich am Anfang schon zu Ronja gesagt, dass ich auch mindestens aktuell 3 verschiedene Ideen habe, was man so machen könnte.
Oh, ja.
Ja, realistisch gesehen jetzt gerade nicht die Zeit, weil wir ja auch noch den Podcast haben und eben andere Projekte und ich ja auch eigentlich Journalistin bin, deswegen sehe ich das jetzt gerade nicht so, aber ich finde, ihr habt immer noch einen richtig, richtig tollen Spirit, wenn ihr darüber redet und ich fand es total spannend, da so einen Einblick zu bekommen, wie es eben auch für euch war in so einer männerdominierten Welt immer noch, was Gründerinnen angeht, das Ding hochzuziehen. Und ich finde es toll. Ich finde es richtig toll. Vielen lieben Dank fürs Gespräch, ihr beiden.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung.
Und wenn ihr Fragen habt zur aktuellen Folge mit Kathi und Christine von Oja oder vielleicht einen Themenvorschlag habt, dann schreibt uns doch einfach an info@bullshitbingo-podcast.com oder ihr guckt einfach mal auf unsere Instagram-Seite, da könnt ihr uns auch ein Like da lassen und zwar bullshitbingo-podcast.
Und wenn ihr das alles nicht habt, sondern euch einfach nur jetzt diese Folge vielleicht mal angehört habt und die hat euch gut gefallen, dann hört euch doch mal alle anderen Folgen noch an, die wir bisher auch schon produziert haben. Die sind nämlich mindestens genauso interessant und deswegen sagen wir einfach mal bis in 2 Wochen, dann kommt wieder eine schöne Folge raus.
Ciao.
Tschüss.